Ja, genau. In meinem Predigttext von heute geht es um den Gott der Lebenden. Und in meinem Predigttext von heute, da biegen wir auf die letzten Tage von Jesus ab. Kommen auf die Zielgerade, so wie es in Markus steht. Wir werden weiter im Markus-Evangelium in den nächsten Predigten bleiben. Aber wir kommen zu einem ersten vorläufigen Ende der Markus-Reihe. Und biegen jetzt eben auf die letzten Tage ab. Und in den letzten Wochen, da ging es über den Einzug von Jesus in Jerusalem, über die Austreibung der Geldwechsler und anderer Händler im Tempel, über das Gleichnis der Weingärtner und der Frage danach, ob Gott in deinem Leben Eckstein oder Speckstein ist. Und letzte Woche darüber, wie es sich mit der Steuer verhält. Und Jesus wurde in all den Texten, jetzt vielleicht ausgenommen von dem an zum Einzug in Jerusalem, mit ganz verschiedenen Dingen konfrontiert und ihm wurden verschiedene Fragen gestellt, die versucht haben, ihn irgendwie ins Wanken zu bringen, ihn schlecht darstellen zu lassen, dass die Pharisäer oder die Oberschicht, die was gegen Jesus in die Hand haben und ihn einfach irgendwie wegsperren können und loswerden können. Und auch heute, in meinem Text von heute, kommt nun wieder so eine Fraktion vor, die jetzt versucht, Jesus wieder bloßzustellen und ihn loszuwerden. Und diesmal handelt es sich um die Sadduzäer. Die Sadduzäer, die waren vermutlich auch schon bei anderen Ereignissen mit dabei, aber sie werden jetzt hier an dieser Stelle im Markus-Evangelium, das einzige Mal im Markus-Evangelium, auch namentlich benannt, waren aber, wie gesagt, wahrscheinlich im Tempel oder so schon sicher mit dabei. Und dass sie hier extra erwähnt werden, das hat auch einen Grund, aber dazu kommen wir später. Und wie Helge in den letzten Wochen auch schon erklärt hat, gab es eben im Volk Israel zu der Zeit ganz verschiedene Gruppen, religiöse Gruppen, Gruppierungen, und dazu gehörten unter anderem eben die Sadduzäer. Und die Sadduzäer, das waren so die führende Elite Israels, gerade die religiöse führende Elite Israels. Sie waren für das ganze Tempelgelände so zuständig, das war so ihr Gebiet. Sie saßen im Hohen Rat, sie stellten eigentlich immer den Hohepriester und verfolgten also auch die Interessen von den eher Privilegierten und arbeiteten deshalb auch eng mit den Römern zusammen. Und wie Helge am letzten Sonntag auch schon gesagt hat, die waren sich eigentlich mit der anderen Gruppe der Pharisäer, die ja häufiger in der Bibel vorkommen, spinnefeind. Also die konnten sich eigentlich bei fast nichts einigen, außer jetzt gerade, wenn wir auf Jesus gucken, zum Beispiel in der Frage, wie gehen sie mit Jesus um. Beide Gruppen wollten Jesus aus dem Weg haben. Beide Gruppen wollten, dass Jesus weg ist. Und deswegen haben sie ja ganz Verschiedenes probiert, verschiedene Fragen gestellt, verschiedene Fallen probiert, ihm aufzustellen und sich ausgedacht. Aber Jesus konnte all diese Fragen beantworten und all diese Fragen umgehen. Und jetzt versuchen die Sadduzäer in diesem Bibeltext, den ich gleich lese, Jesus ja mit einer Frage seine Lehren und was er geglaubt hat, lächerlich zu machen und ihn und das, was er gelehrt hat, durch den Dreck zu ziehen. Und ich lese den Predigttext für heute, der steht in Markus 12, die Verse 18 bis 27. Da traten die Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Die fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und hinterlässt eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau, der starb und hinterließ keine Kinder. Und der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Kinder. Und ebenso der dritte. Und alle sieben hinterließen keine Kinder. Zuletzt nach all dem starb auch die Frau. Nun in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Da sprach Jesus zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Denn wenn sie von den Toten auferstehen, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr. Ja, da kommen also zunächst die Sadduzäer mit ihrem vermeintlichen Spitzenargument, ihrem theologischen Spitzenargument, ein Argument, mit dem sie gerade ihre Feinde, die Pharisäer, immer haben dumm aussehen lassen können. Denn die Sadduzäer glaubten im Vergleich zu den Pharisäern nicht an eine Auferstehung. Also sie glaubten nicht daran, dass es die Auferstehung gibt. Die Pharisäer hingegen glaubten an eine Auferstehung. Und mit diesem Argument, wie sie es hier so vorbringen, Jesus vorbringen, konnten sie die Pharisäer immer lächerlich aussehen lassen. Und auch Jesus lehrte und glaubte an die Auferstehung, daran, dass es eine Auferstehung gibt. Davon können wir zum Beispiel lesen bei der Auferstehung Lazarus, wo er sich mit Martha unterhält, bevor er Lazarus aufweckt. Oder auch im Gespräch mit den Pharisäern über die Vollmacht des Gottessohns in Johannes 5, das lese ich kurz vor, 5, 28 und 29, da steht: Wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Ja, Jesus, der glaubte und der lehrte auch von der Auferstehung. Und dieses Argument, was jetzt die Sadduzäer eben Jesus bringen, oder die Frage, die sie da stellen, die bezieht sich auf die Leviratsehe. Das ist die Schwagerehe, die steht so im 5. Buch Mose, 25, Vers 5 bis 10. Und in diesem mosaischen Gesetz um die Schwagerehe, da geht es eben darum, dass ein Bruder für seinen anderen Bruder einspringen muss, wenn der stirbt, ohne seiner Frau ein Kind, also ohne mit seiner Frau davor ein Kind gehabt zu haben. Und dieses Gesetz, das hatte damals vor allem soziale und wirtschaftliche Gründe, warum es das gab. Denn so wurde einerseits eben festgestellt, dass die Frau, wenn sie Witwe wurde, nicht mittellos war. Und zum anderen wurde der Name des Bruders fortgeführt. Also verschwand der nicht einfach und das Erbe des Bruders, des Verstorbenen, blieb auch der Familie erhalten. Und die Pharisäer, die jetzt eben an eine Auferstehung glaubten, das ist wichtig, die hatten allerdings eine völlig verschobene Idee und Theologie, wie die Auferstehung ist oder zu sein hat. Für sie ging es im Leben eins zu eins, ging es nach dem Tod eins zu eins so weiter wie im Leben davor. Somit wären auch die ehelichen Beziehungen im Jenseits genauso wie davor. Vater, Mutter und Kinder würden im Himmel genauso sein wie auch auf der Erde. Ja, das ging sogar so weit, dass manche Pharisäer gedacht haben oder der Ansicht waren, dass Leute oder Menschen, oder Verstorbene in derselben Kleidung wieder auferstehen werden wie an dem Tag, als sie gestorben sind. Und ja, so eine Theologie ist in der Tat irgendwie lächerlich und macht die Auferstehung zu einem Witz. Wenn wir in der kommenden Welt genau denselben Status haben wie hier auf der Erde, dann wäre es mitunter schwierig, im Himmel Dinge auch wirklich zu ordnen. Dann wäre tatsächlich die Frage, ja, welche Frau gehört zu welchem Mann oder welcher Mann gehört zu welcher Frau und so weiter. Und genau, das war so der Grund, für das Argument, das die Sadduzäer den Pharisäern immer gebracht haben. Und dieses bringen sie jetzt auch Jesus. Und Jesus, der begegnet dem entschieden. Der sagt: Hey, ihr irrt. Ihr irrt nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Und ihr irrt, das sagt Jesus in diesem Text zweimal, zum Anfang und zum Ende. Und zum Ende betont er es auch nochmal. Denn sie irren sich, weil sie weder die Schrift kennen, obwohl sie ja an die Schrift glaubten, und sie glaubten, sie kannten sie. Sie irren sich, weil sie nicht die Kraft Gottes kennen, weil sie auch nicht an Geister oder an den Heiligen Geist glauben und wissen somit auch nicht, zu was Gott wirklich fähig ist. Und obwohl Jesus weiß, ja, dass die Sadduzäer ihm diese Frage stellen, um ihn lächerlich zu machen, um ihn bloßzustellen, setzt er sich trotzdem mit ihrer Frage auseinander. Er geht auf sie ein, denn er will ihnen auch etwas deutlich machen. Er will ja ihnen von ihren theologischen Vorstellungen und Irrtümern zurückbringen. Und Jesus beantwortet diese Frage nach der Auferstehung, wie das sein wird, in zwei Teilen. Und der erste Teil, das ist die Wie-Antwort. Denn wenn sie von den Toten auferstehen, so werden sie heiraten. So werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Ja, in dieser Wie-Antwort stellt Jesus klar, wie es denn mit der Auferstehung sein wird oder wie das aussieht. Und wie soll das aussehen? Ja, Jesus macht zu einem erstmal klar, dass Frauen und Männer in der Auferstehung nicht mehr miteinander verheiratet sein werden. Die biblische Botschaft ist also eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was viele Religionen verkünden oder was man vielleicht auch glaubt, indem man in den Himmel das hinein projiziert, was man will, indem man in den Himmel die Befriedigung seiner Bedürfnisse hineininterpretiert oder dort erfüllt haben möchte. Denn im Himmel, so beantwortet Jesus jetzt die Frage nach dem Wie, werden wir sein wie die Engel. Das heißt nicht, dass wir Engel sind oder sein werden, aber wir werden wie die Engel sein. Wir werden so eine Herrlichkeit besitzen wie sie und wir werden genauso unsterblich und ewig sein wie die Engel. Ja, Engel sterben und reproduzieren sich auch nicht. Das ist nur auf der Erde hier nötig. Und deshalb sagt Gott zu Adam und Eva am Anfang auch, hey, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Aber das zählt eben nicht mehr für den Himmel. Ja, auf dieser Welt hier, auf der Welt ist Fortpflanzung unerlässlich und sie ist auch was Schönes, eine schöne Gabe Gottes, durch die er uns Ehepartner, Familie schenkt. Aber im Himmel ist es nicht mehr nötig. Im Himmel wird niemand mehr geboren und im Himmel wird auch niemand mehr sterben. Und daher ist Ehe im Himmel nicht mehr nötig. Jeder von uns, der wird im Himmel vollkommen sein. Im Himmel haben wir es nicht mehr nötig, durch jemand anderes ergänzt werden zu müssen. Uns wird es an nichts mehr fehlen. Ja, wir werden vollkommen lieben können und auch andere gleichermaßen vollkommen lieben können. Und somit wird Gott im Himmel nicht damit beschäftigt sein, zu sortieren, welche Frau zu welchem Mann gehört. So ein Problem, das haben nur die Sadduzäer hier konstruiert. Und um diese Frage der Auferstehung, wie das funktioniert, wie das vielleicht aussehen kann, vielleicht besser zu verstehen, da hilft uns Paulus sehr. Wir lesen in 1. Korinther 15, 35 Folgendes. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du sehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, es sei von Weizen oder etwas anderem. Ja, Paulus vergleicht es mit unserem Leib und der Auferstehung wie mit einem Samenkorn. Wenn wir etwas sehen, dann erwarten wir als Ernte ja nicht wieder einen Samenkorn, sondern das Samenkorn, das verwest, das stirbt und es bringt was völlig Neues, was völlig anderes hervor. Und so ist es auch, wie Paulus hier beschreibt, mit unserem Leib. Ja, wenn wir sterben, dann wird unser Leib verwesen und zum Verwesen in die Erde gelegt. Und wenn wir dann auferstehen, dann bekommen wir nicht einfach wieder den Leib, den wir davor hatten, sondern durch die Kraft Gottes werden wir zu was ganz anderem, zu was Neuem verwandelt. Und somit richtete sich die Antwort von Jesus mit dem Wie zum einen gegen die Sadduzäer, die gar nicht an die Auferstehung glaubten, als auch gegen die Pharisäer, die eben ein völlig verschobenes Bild von der Auferstehung hatten. Aber Jesus will noch ein zweites klar machen. Das ist das der Antwort. Denn die Sadduzäer, die haben die Schrift nicht richtig gekannt. Ja, für die Sadduzäer, da war allein die Tora, also der Pentateuch oder die fünf Bücher Mose, das war für die einzige heilige Schrift, nur die haben sie anerkannt. Und die Pharisäer dagegen, die haben neben der Tora auch noch die Propheten und Schriften anerkannt. Aber die Sadduzäer eben nur die fünf Bücher Mose. Und vielleicht dachten die Sadduzäer deswegen auch, dass das mit der Auferstehung Quatsch ist, weil sie in den fünf Büchern Mose nichts von der Auferstehung lesen konnten. Nichts von der Auferstehung gelesen haben. Und doch weist Jesus sie auch hier auf den Irrtum hin und zeigt ihnen, dass die Auferstehung sehr wohl in den fünf Büchern Mose schon vorkommt. Und das mit dem Text, der uns wahrscheinlich allen bekannt ist, aber den wir, wenn wir den lesen, denke ich, selten mit dem Hintergrund der Auferstehung lesen. Und zwar in Vers 26, da steht: Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose. Bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ja, als Mose vor dem brennenden Dornbusch steht, da stellt sich Gott ihm vor. Und jetzt müssen wir hier eben genau auf die Worte Gottes achten, wie er sich Mose denn vorstellt. Er sagt: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ja, nach dem Glauben der Sadduzäer hätte Gott hier sagen müssen: Ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn zu der Zeit, als Mose diese Begegnung mit Gott am brennenden Dornbusch hat, da waren diese drei Vorväter ja längst verstorben. Und somit existierten sie in der Vorstellung oder in der Überzeugung der Sadduzäer eigentlich nicht mehr. Denn mit dem Tod war für die Sadduzäer alles aus. Jesus aber, der versucht jetzt, ihnen hier klarzumachen: Ja, die drei Vorväter, die sind bereits verstorben und trotzdem leben sie. Und weil sie trotz ihres Todes eben immer noch leben, sagt Gott hier aus dem Busch nicht: Ich war, sondern: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn in dieser Begegnung, die Mose da am Dornbusch hat, macht Gott klar, dass er zu dem Bund, den er mit den Vorvätern geschlossen hat, dass er zu dem steht, dass er ihn einhält und dass er ihn auch einhält, selbst als sie längst verstorben waren. Und es macht Jesus nochmal klar, indem er danach sagt: Hey, Gott ist nicht ein Gott der Toten, so wie es eben die Sadduzäer konsequenterweise gedacht haben müssen, sondern ein Gott der Lebenden. Ja, er war immer noch der Gott der Väter Israels. Das hätte er nicht sein können, wenn die mit dem Tod aufhören zu existieren. Ja, Gottes Treue zu seinen Vorvätern, das war letztendlich deren Garantie dafür, dass sie auch auferstehen werden. Und diese Garantie, die die Vorväter haben durften in dem Bund mit Gott, diese Garantie, die gibt uns auch Jesus. Ich hatte vorhin schon gesagt, von der Geschichte von Martha und der Auferstehung von Lazarus, da können wir in Johannes 11, Vers 25 und 26 Folgendes lesen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ja, Jesus ist selbst auferstanden und hat den Tod damit besiegt. Und das feiern wir ja in 2 Wochen an Ostern. Und weil Jesus den Tod besiegt hat, deshalb ist er auch die Auferstehung. Und deshalb können wir durch ihn auch teilhaben am ewigen Leben im Himmel. wenn wir an ihn glauben. Und so stellt eben Jesus Martha hier noch vor seinem eigentlichen Tod selbst die Frage, okay, glaubst du das? Glaubst du, dass ich Gott bin, dass ich die Macht habe über Leben und Tod? Und diese Frage, die gilt auch euch, die gilt auch mir. Glaubst du das? Glaubst du daran, dass du eines Tages wieder auferstehen wirst? Und wenn ja, was bedeutet das für dich? Oder wie sieht es in deinem Leben aus? Hat dieser Auferstehungsglauben, hat er einen Effekt in deinem Leben? Ja, wir glauben als Christen fest daran, dass wir auferstehen werden. Und wir haben eben diese Auferstehungshoffnung. Unser Leben hier auf der Erde, das ist nicht alles. Unser Leben endet nicht mit dem Tod. Nein, wir werden auferstehen. Jeder Mensch wird auferstehen. Wie in dieser Johannesstelle. Die einen zum Gericht, die anderen zum Leben. Und dann werden wir ewig leben und bei Gott sein. Und Gott verspricht uns, dass es uns da nichts fehlen wird. Mit all dem, was wir in unserem Leben hier auf der Erde mit uns rumtragen, an Angst, an Verzweiflung, an Trauer, all das wird es da nicht mehr geben. In der Offenbarung heißt es, und er wird jede Träne abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. Ja, Martha, die antwortete auf diese Frage, sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Ja, Martha, die glaubte daran. Sie glaubte daran, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist und dass Jesus die Macht über Tod und Leben hat und dass der Tod hier auf der Erde nicht das Ende bedeutet. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Amen. Ich bete noch zum Schluss.